Gut.
Herr Holland, bevor wir loslegen.
Beginne ich nochmal zu schimpfen über eins.
Ja, bitte. Haben Sie das Fax nicht gekriegt?
Nein, natürlich. Das alles
das okay. Wäre ja nur allmählich auch schon schlimm gewesen.
Das habe ich ihr erstmal so vorgelegt. Mhm. Ich wollte nur Sachen über Spiegel TV schimpfen.
Ja.
Weil wir haben bei dem Mannesmann-Hack ganz bewusst eine Eigenproduktion gemacht als Chaos Computer.
Ja.
Das erste Mal wirklich Fernsehbeiträge selbst produziert.
Mhm.
Weil Spiegel TV meinte irgendwie, was ist denn irgendwie Sonntagabend da, die Zuschauer, die da um 10 da irgendwie besoffen vorher ocken, für die ist das alles zu kompliziert.
Aha.
Und da haben wir überlegt, was da eigentlich ist, und unsere Kurzfassung Spiegel TV lautet Blut, Sperma, Drogen, Nazis.
Aha.
Also, gut, das wollte ich nur noch mal einfach loswerden.
Ja, das ist ja sehr hübsch. Ich habe einen Termin bei Herrn Aust im nächsten Mal.
Ja, also wir haben zur Spiegel ganz direkt gesagt, weil wir hatten auch mit dem Spiegel gesprochen, für die Zeitschrift Spiegel ist Spiegel TV schädlich.
Aha, sagen Sie so.
Ja.
Ja, kann sein. Kann durchaus sein. Wann war das Mannesmann eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. War das in den 80er? Nee, ne?
Das war vor 8 Wochen.
Ah ja, um Gottes Willen. Nee, jetzt gehen wir zurück.
Ganz weit in die Frühzeit.
In die Frühzeit sozusagen.
Ja, ich sag mal, wie weit soll man denn in die Frühzeit zurückgehen?
Ah ja, unser Thema sind die 80er. Die fangen 1980 an. Mhm. Wir können natürlich bestimmte Tendenzen auch von früher, solange wir dann irgendwann in den 80ern enden, ist das alles kein Problem. Aber lassen Sie mich ja mal fragen einfach, sicherheitshalber. Und dann gucken wir mal, wie wir uns der ganzen Sache annähern. Ich wollte eigentlich als allererstes mal ganz schlicht fragen, 1980, 81, das sind ja so Epochenübergänge, weiß der Historiker, kann man ja nie genau auf irgendeinen Tag festlegen. Aber nichtsdestotrotz, begann für Sie in den 80er Jahren irgendwann mal, sei es früh 80, sei es spät 80, sei es früher, mal das Informationszeitalter?
Das begann eigentlich schon eine ganze Weile vorher, bloß bis begriffen wurde, was sich da ereignet, hat es schlichtweg gedauert. Es war vor 1980, dass ich bei Josef Beuys in Düsseldorf in der Kunstakademie war und wir dort den ersten Computer installiert haben.
Und wie ging das weiter?
Das war relativ umstritten innerhalb der Grünen in Nordrhein-Westfalen damals. Die wollten so eine Maschine nicht haben, die hatten davor einfach Angst. Und diese deutsche Angst, ich glaube, das ist in Deutschland viel heftiger gewesen als anderswo. Die hat sehr viel geprägt. Und das Rangehen als Computerfreaks, als Hacker, dass man mit einem Computer auch schöne Dinge machen kann und dass sie neue Freiheiten ermöglichen, das war sehr schwierig rüberzubringen.
Gab es denn in den 80er Jahren einen Punkt, wo Sie sagen würden, da wurde aus dieser Angst vor der Maschine diese Euphorie, oder ist das ein Kind der 90er? Weil heute kommt man ja am Computer nicht mehr vorbei, ne?
Ja, das schon. Bei uns war die Angst genau umgekehrt. 1981 war in Berlin, in den Räumen der Taz, die Gründung des Chaos Computer Club. Und für uns waren die Maschinen wunderbare Maschinen, mit denen man auch neue Freiheiten machen kann, neue Kommunikation. Und vor allen Dingen, der Computer war für uns ein neues Medium. Das war die Qualität. Und wir hatten damals noch Angst, dass Computer verboten werden können, weil die eine hochinteressante subversive Kraft haben.
Wo glauben Sie denn, dass in den 80er Jahren, ich meine, das ist ja, Sie haben es ja schon angesprochen, diese Subversivität, das erste Mal, dass ich von Ihnen gehört habe, war eigentlich immer in Sachen mit Datendiebstählen und so weiter. War das das, was Sie damals schon vorhatten, oder wie haben Sie den Computer begriffen?
Wenn ich das ein paar Jahre nach vorne sehe, mit in Richtung auf 1984, das Datum war ja auch vorher schon von Bedeutung auf der Ebene der kontrollierten Gesellschaft und der Unterdrückung, hatten wir auf der anderen Seite auch die Vision, dass man neue Freiheiten hat und an Informationen rankommt. Also nicht der maschinenlesbare Personalausweis und das Gegenstück dazu, die maschinenlesbare Regierung. Wir haben uns sowas vorgestellt wie den Freedom of Information Act in den USA, ein Akteneinsichtsrecht, dass man als Bürger auch erfahren kann, was los ist. Ein Stück weit war das auf der Informationsebene bereits bei Allende der Fall. und stieß dann aus Sicht der Amerikaner auf doch sehr starke Bedenken, wenn da eine Gesellschaft so organisiert wird, dass die Informationen über die Produktion zwar nach oben abgegeben werden, was jetzt gerade tatsächlich läuft, also nicht eine Planwirtschaft, sondern einfach eine Hinschauwirtschaft, was sich hier ereignet, und umgekehrt jeder auch das Recht hat, zu erfahren, was eigentlich los ist, was man machen kann, was in der Gesellschaft vertretbar ist.
Ich glaube, ein wichtiges Stichwort der 80er Jahre ist der Mensch aus Glas, in Anführungszeichen. Da plötzlich fing man an, es gab den neuen Personalausweis, den hat man dadurch ein bisschen umgangen, dass man seinen alten so lange verlängert hat, wenn es einen wohlmeinenden Beamten gab, bis ins Jahr, was weiß ich, hinein. Es gab die Angst, dass man irgendwie seine Daten überall hinterlegen muss und dass sie überall von Polizeilesegeräten schon, was weiß ich, sofort. Also Datenschutz war ja eigentlich plötzlich das Megathema der 80er Jahre aus Sicht der Computerleute, oder? Irre ich mich da?
Das war nur die eine Geschichte. Die private Daten schützen, das war ein Anliegen und da gab es dann sehr heftige einfach Gegenbewegungen. Der Sonnenstaat, den Herold sich vorgestellt hat, das war eben die Vision vom gläsernen Bürger. Und an der Stelle ein Stück weit die Beendigung der Privatsphäre. Und das ist ja, wenn ich mir die aktuellen Gesetzesentwicklungen anschaue, immer weiter fortentwickelt worden. Aber umgekehrt fehlen mir da aus der Bürgersicht das Recht, auch an Informationen des Staates ranzukommen. Das muss ausgewogen sein in der Gesellschaft.
Stichwort jetzt mal der Datenfernübertragung und der erste große Versuch, irgendein neues Medium zu etablieren, also Bildschirmtext. War das für Sie eigentlich was Sie begrüßt haben, wo Sie gesagt haben, hurra, wird der Computer jetzt volksnäher? Also BTX meine ich natürlich.
Ja, ja. Es war auf Deutschland beschränkt. Und das war der entscheidende Nachteil von dem ganzen System. Da wird dann ein System gemacht in England, Prestel, dann wird in Frankreich Minitel gemacht, dann wird das in Österreich, Schweiz, Deutschland Bildschirmtext gemacht und alles endet an der Landesgrenze. Das konnte es nicht sein. Auf der anderen Seite, oder genau deshalb hat uns als Hacker damals DATEX interessiert. Das war von vornherein grenzüberschreitend und bereits damals zu Zeiten des Kalten Krieges stellte man fest, huch, jetzt sind wir auf einmal in einem Krankenhaus in Ungarn. Das hat uns dann doch mal erstaunt. Und das hat uns auch gezeigt, dass andere Dinge gehen.
Was war denn dann so der Grund für Sie, mal den Bildschirmtext eigentlich gerade durch Ihre Hackertätigkeit tüchtig in Verruf zu bringen, indem Sie gezeigt haben, das kann man alles manipulieren?
Es war nicht unser Interesse, das Ding in Verruf zu bringen, sondern es war als großes deutsches System angelegt und von daher war unser Anliegen, wenn wir dabei sein, wenn das so groß angelegt ist, dann müssen wir einfach dabei sein und gucken, was das ist. Und gucken, was das ist, heißt dann an der Stelle ganz klar, nicht Teilnehmer zu sein, wie es die Datenschutzbeauftragten waren, sondern Informationsanbieter. Weil nur als Anbieter erfährt man, was wirklich los ist, dass man Nutzerprofile machen kann, welche Seiten werden wann abgerufen, dass man mitkriegt, was wen interessiert. Das kriegt man als Teilnehmer nicht mit. Und dann umgekehrt haben wir dann auch nicht nur diesen bekannten 135.000 Mark Coup, sondern für uns waren eigentlich andere Sachen wichtig. Wir haben festgestellt, wir können einem eine Elektropost schicken und nachdem er sie in seinem Bildschirmtextbriefkasten hat, können wir sie ändern. Das war für uns einfach, das darf nicht sein. Und das ist in der Öffentlichkeit so gut wie nicht rübergekommen, weil der Öffentlichkeit damals zu erklären, was ist ein elektronischer Brief und wieso kann man den noch ändern, wenn der im Briefkasten des Empfängers liegt, das war für die Medien damals viel zu kompliziert.
Sie haben den 135.000 Mark Coup angesprochen. Erzählen Sie davon.
Ja, durch einen Fehler im System haben wir Zugriff auf interne Speicherinhalte vom Bildschirmtextsystem bekommen und hatten dann den Eindruck, dass wir auch dort Zugangsdaten haben, haben das dann ausprobiert. Ja, und dann hatten wir die Zugangsdaten eines Kreditinstituts und dann haben wir eben so lange die Spendenseite aufgerufen, bis wir 135.000 Mark als Spenden hatten und haben erklärt, dass wir das Geld nicht haben wollen, aber dass dann ein Problem im System ist.
Haben Sie eigentlich nicht den Eindruck, dass Sie mit diesen Versuchen, die ja eigentlich aufklärerischen Charakter haben sollten, gar etwas für Technologiefeinde, also für die allgemeine Technologiefeindlichkeit getan haben, weil die Leute gedacht haben, unkontrollierbares Teufelszeug wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Also ein bisschen Selbstkritik vielleicht gar.
Ein Stück weit ist das so rübergekommen und das ist an der Stelle, sage ich mal, aus meiner Sicht her schade. Aber wir haben uns nach Kräften bemüht, auch die Ideen konstruktiv nach vorne zu tragen. Wir sind bereits 85 im Bundestag gewesen, als genau der, also 85 ist da auch ein interessanter historischer Entwicklungspunkt. Da hat dann die Politik auch eingesehen, es ist eigentlich sinnvoll, die Abgeordneten im Bundestag mit Computern auszustatten. Da waren die zum ersten Mal so leistungsfähig, dass sie tauglich waren als Universal-Bürowerkzeug auf dem Schreibtisch. Das war so, sag ich mal, der Vorläufer, der Commodore 64 war das noch nicht so richtig, aber so ab dem 80-286, mit dem kann man noch heute als Bürowerkzeug einfach arbeiten. Und das war 1985. Also jetzt da, sage ich mal, da waren die Computer durch.
Wie war es denn Ende der 80er Jahre vor 93? Also mit Sie haben Datex ja angesprochen, aber so internetmäßig sah es ja eigentlich in den 80er Jahren eher trüber aus, bis gar nicht, ne?
Das Datex ist der Vorläufer des Internet. Das war von vornherein weltweit, grenzüberschreitend. Und so ab 85 rum hatten wir über das Datex-Netzwerk unsere Verbindungen zu amerikanischen Computern, ein bisschen zu japanischen, da ist die Sprachhürde natürlich viel größer gewesen. Die Kontakte zu Frankreich erwiesen sich dann als etwas stressiger, aber halt Italien, ganz Europa. Es gab viele, viele Computersysteme und man traf die Menschen an diesen Systemen, das waren damals sehr wenige, die auch über die Entwicklung nachgedacht haben. Die Gespräche über die Zukunft dieses Mediums, was sich da entwickelt, die erlebe ich im Rückblick damals als viel konzentrierter.
Was hat man denn damals in den 80er Jahren geglaubt? Das, was sich jetzt im Internet abspielt, bis hin zur Kinderpornografie, bis hin zu Kommerz und Schwachsinn pur, hat man sich sicherlich ja nicht vorgestellt. Damals. Wie hat man denn sich da so visionär diesem Thema angenähert?
Die Bandbreite, die Möglichkeit, Informationsmengen zu übertragen, die wir heute haben, die haben wir uns damals nicht vorstellen können. Wenn ich das mal so vergleiche, die ersten Modems, die 300 Bit pro Sekunde haben oder hatten, das ist vielleicht 2 bis 3 Mal so schnell, wie man spricht, wenn man die Sprache als Buchstaben überträgt. Heute ist man auf einer Telefonleitung im meinetwegen 500-fachen bis 1000-fachen der Geschwindigkeit, mit der man spricht. Also wenn man das auf Buchstaben überträgt. Und die Entwicklung, dass jetzt es so schnell geht mit Bildübertragung, Tonübertragung, die haben wir nicht für möglich gehalten. Da waren wir viel bedächtiger. Und auch die, Sie haben Frau Sichtermann gefragt nach den 30 Fernsehkanälen, wie man da noch durchschauen kann. Und ich habe mir überlegt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil auf den 30 Kanälen läuft für mein Empfinden heute weniger als früher auf den 3 öffentlich-rechtlichen. Wenn ich mal schaue, was mich interessiert, dann ist heute die Informationsflut gewachsen. Aber die Informationsmenge ist gesunken.
Wo würden Sie denn in den 80er Jahren auch sagen, dass da zum ersten Mal vielleicht auch, oder wenn wir jetzt gerade bei Fernsehen und Radio sind, hat denn so ein rechten Computerfreak überhaupt die Entwicklung hin zum Privatfernsehen in Deutschland interessiert? Oder waren Sie so in eine Welt abgetaucht, wo Sie gesagt haben, uns interessieren eigentlich nur die binären, die Programminhalte?
Eine Sache, die mich sehr fasziniert hat, waren die Satelliten. Damit hatte man beim Fernsehen erstmals die Möglichkeit, von na, vielleicht ein Drittel der Weltoberfläche, Fernsehsendungen zu sehen. Eine ganze Menge von ausländischen Fernsehsendungen, die ich vorher nie gesehen habe. Und gerade bei Filmen, am liebsten sehe ich Filme, Originalfassung mit Untertitel, wo die Schauspieler in ihrer Muttersprache reden. Das ist ein ganz anderer Genuss als die ganzen synchronisierten Versionen. Und den Genuss habe ich beim Satellitenfernsehen gehabt, indem ich meinetwegen im Extremfall norwegisches Fernsehen gesehen habe, wo die Filme in Originalfassung gelaufen sind mit norwegischen Untertiteln. Und die norwegischen Untertitel haben mich nicht weiter gestört. Und da hatte ich dann auf einmal bloß durch sowas wie Satelliten eine viel höhere Bandbreite bei den Fernsehprogrammen. Da haben mich die paar Privaten eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Also gut, Alexander Kluge möchte ich noch erwähnen. Der hat für mich ein Stück weit eine neue Bildersprache auch ins Fernsehen reingebracht. Und das fand ich eine sehr angenehme Bereicherung.
Man sagt ja heute zum Beispiel, dass die Computerästhetik, die Internetästhetik sehr tief auch in die Fernsehsprache Einzug gehalten hat, zum Beispiel auch in die Grafik der Fernsehnachrichten und solche Sachen. Beobachten Sie das auch? Was halten Sie davon? Falls Sie es nicht beobachten lassen, was ist mir nur eben so eingefallen?
Also ich überlege, wie ich sozial kompatibel meine Verachtung für sehr viel Spielkram, der oberflächlich und bunt und blinkt. Mhm. Da sehe ich nicht so viel Neues. Es sind tolle neue Maschinen, mit denen man Bildmanipulationen machen kann. Und in Bildschirmtext hatten wir für sowas ein spöttisches Wort, das nannten wir türkische Farbgebung. Dann ist es einfach grell, bunt und blinkt. Und eine derartige Entwicklung ist bei vielen Sendern anzutreffen.
Herr Holland, abschließend noch ein paar kurze Fragen zu diesen ganzen Dingen, wenn ich sie schon mal einfach da habe. Wie beurteilen Sie denn momentan die Tatsache, dass das Internet zunehmend in Misskredit gerät, eben durch schwarze Schafe? Man muss es jetzt ja nicht nur auf Kinderpornografie eng führen, es gibt noch andere.
Ich drehe den Spieß einfach mal rum. Ich sehe da eine sehr große gesellschaftliche Gefahr, dass jetzt dauernd auf negative Dinge gezeigt wird. Ich halte es für notwendig, eine Medienerziehung und eine Medienkompetenz zu erreichen im Umgang damit. Wenn man genauso auf den Straßenverkehr zugehen würde und die ganzen Toten des Straßenverkehrs in gleicher Weise in Fernsehshows darstellen würde, dann hätten wir sofort Tempo 100 auf den Autobahnen und Tempo 30 innerorts. Was notwendig ist, dass gerade Kinder und Heranwachsende lernen, mit den neuen Medien, und da sehe ich das Fernsehen als noch viel gefährlicher, umzugehen, verantwortungsvoll umzugehen, gerade das Fernsehen nicht als Droge zu benutzen und zu lernen, sinnvolle, vernünftige Sendungen herauszufinden. Der Kinderkanal ist an der Hinsicht eine wunderbare Sache. Und muss gelernt werden, an diese neuen Möglichkeiten als Trüffelschwein heranzugehen und die guten Sachen herauszufinden und nicht als Dreckschwein, das nur nach irgendeinem Mist sucht. Die schönen Informationen, das langsame Beginnen, Kultur im Internet zu finden, klassische Literatur, andere Informationen über Geschichte und Wissen, das ist das, worauf es ankommt. Und das zu fördern, ist viel wichtiger, als jetzt den Fokus zu legen auf Dreck.
Was halten Sie in dem Zusammenhang eigentlich von den jetzt wohlfeilen, aber vielleicht auch verständlichen Forderungen der Politik, wesentlich mehr Kontrolle auf Seiten der Nutzer und auch der Anbieter herrschen und obwalten zu lassen?
Die Informationsgesellschaft ist ihrem Wesen nach eine Gesellschaft in Richtung auf Freiheit. Durch die technischen Möglichkeiten lassen sich herkömmliche Zensur- und Unterdrückungsmaßnahmen nicht mehr realisieren. Allein was auf eine Diskette oder einen sonstigen Datenträger an Informationen draufpasst, ist eine ungeheure Fülle. Heinrich Heine wurde an der Grenze befragt nach verbotenen Büchern. Und er hat gesagt, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest voller verbotener Bücher. Früher war es nur der Kopf. Heute haben wir die Datentechnik und ein tausendfaches der Möglichkeiten. Und man kann es im Guten nutzen und man kann es im Schlechten nutzen. Der verantwortliche Umgang, den zu lernen, das ist das Wesentliche.
Die Netzgemeinschaft könnte ja auch durch fast schon selbstreinigende Kräfte versuchen, die schwarzen Schafe zumindest im Zaum zu halten. Es gibt ja sowas wie die Netiquette. Man kann die Leute ja, wenn man ihre habhaft wird, auch fast schon systemimmanent bestrafen. Man kann ihre E-Mail-Briefkästen verstopfen und solche Sachen. Glauben Sie, dass das ein Weg ist oder haben Sie da auch Vorbehalte?
Das Verstopfen der E-Mail-Briefkästen wäre wieder ein negativer Akt. Die freundliche Sache, einem Menschen beizubringen, was es für Möglichkeiten gibt und dass das ein Akt der Gegenseitigkeit ist, davon verspreche ich mir eigentlich mehr. Das andere, da muss ich mich selber auch an einigen Stellen zügeln, wenn ich mich dann über etwas ärgere, nicht gleich zu schimpfen.
Jetzt gibt's ja diese Cybercops, also Polizisten, die von München aus zum Beispiel das Internet durchkämmen und nach kinderpornografischen oder nationalsozialistischen Texten und Bildern fahnden. Könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit denen vorstellen oder ist das für Sie auch schon ein zu großer Eingriff in die Freiheit des Internets?
So rum überhaupt nicht. Wir sind da sehr an einer Zusammenarbeit interessiert, um Wissen weiterzugeben, was das eigentlich ist. Wenn man sich die Informationsmenge vorstellt, die in der Bücherei des amerikanischen Kongresses ist, das ist ein riesiger Gebäudekomplex voller Bücher. Das Internet umfasst gegenwärtig vielleicht die 8- oder 10-fache Menge davon. Da müsste man im Verhältnis 1 Milliarde Chinesen anstellen, um das Internet zu kontrollieren, um dort effektiv etwas bewirken zu können.
Das heißt, die setzen wirklich auf die selbstreinigenden Kräfte jedes einzelnen Nutzers und sagen, wenn wir dem eine gewisse Medienkompetenz vermittelt haben, dann lässt er auch die Finger von dem ganzen Schund und Schmutz und ansonsten den Rest, den müssen wir tolerieren, weil man kann ja kinderpornografische Bilder auch per Post verschicken.
Ja, es gibt keine andere Chance.